Der Handelsverband-Podcast Handelszone wird euch präsentiert von unserem Partner Griff. Griff bietet datenbasierte Lösungen für Identitäts- und Risikomanagement, Betrugsvermeidung und Nachhaltigkeit. Mit ihrer ESG-Plattform können sich Händlerinnen regelkonform nach ESG-Kriterien bewerten und ihre Lieferkette in ihrer Nachhaltigkeit evaluieren.
Hallo und herzlich willkommen in der Handelszone. Mein Name ist Rainer Will und ich freue mich heute ganz besonders, Ali Malocci begrüßen zu dürfen. Ali ist Keynote-Speaker und Bestseller-Autor und noch dazu Gründer mehrerer Startups und Unternehmen wie Watcha2 oder Future One. Er steht für Inspiration und Empowerment für Führungskräfte und junge Menschen. Lieber Ali, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja nicht zum ersten Mal im Handelsverband zu Gast, sondern zuletzt auch als Keynote-Speaker bei unserem Tech Day aufgetreten, der jedes Jahr im Herbst stattfindet. Du bist zwar jung an Jahren, aber hast schon so viel erlebt. Geboren im Iran, sehr jung nach Österreich gekommen, hier in die Schule gegangen. Du hast als Bauarbeiter und Briefträger gearbeitet. Da war ich ja fast als Schuhhändler schon fast in der Branche. Dann hast du ein Trainee-Programm absolviert, eine klassische Business-Karriere als IT-Manager eingeschlagen. Du warst sehr, sehr erfolgreich und dann aber hast du die Selbstständigkeit noch stärker angestrebt, bist Startup-Gründer geworden, Berater, dann sogar EU-Jugendbotschafter, UNICEF-Ehrenbotschafter und heute beschäftigst du dich beruflich in erster Linie mit Themen wie Bildung, Arbeit, Integration. Und genau über all das wollen wir jetzt mit dir sprechen. Unfassbar, die Liste wird wahrscheinlich noch weitergehen. Wir starten aber wie gewohnt in unserer Handelszone mit einem Word-Rap. Bitte beende den Satz, ich beginne ihn, damit die Hörerinnen und Hörer einfach rausfinden, wie du so tickst.
Fang mal an, jetzt bin ich neugierig. Und übrigens, das war mit Abstand eines der coolsten Intros, die ich hier bekommen habe.
Danke.
Auf den Punkt gebracht und danke, dass du nicht auf diese ganze Flüchtlingsgeschichte immer eingegangen bist aus meinem Leben, sondern einfach es mal anders geframed hast. Danke von Herzen, wirklich, das werde ich mal, glaube ich, rauskopieren.
Die eigene Motivation da haben.
So, aber Word, Entschuldigung, ich wollte unterbrechen. So.
Jetzt wird es das kontradiktorische Kreuzverhör. So. Als Kind wollte ich werden.
Der größte Lehrer der Welt.
Ich bin besonders stolz auf.
All die Menschen, die mich umgeben und die mich mögen.
Mein Lieblingstier ist.
Ist der Koala.
Meine meistgenutzte App am Handy ist?
Definitiv mein Kalender, weil ich mir nichts merke.
Das sind wir beide. Wenn ich nur noch ein Lied hören könnte, wäre es?
Von Coldplay, Viva la Vida.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit?
Meiner Frau auf der Couch und alkoholfreies Bier trinken, weil sie gerade stillt.
Alles klar. Dem können viele vieles abgewinnen. Nur mit alkoholfreien bin ich mir nicht sicher, ob die Mehrheit der Bevölkerung mitgeht. Auf eine einsame Insel nehme ich mit.
Meinen besten Kumpel, den ich seit der Volksschule kenne, weil fällt uns immer in der Blödsinn ein.
Alles klar. Das würde ich meinem 16-jährigen Ich gerne sagen.
Alles wird gut und geh immer einen Schritt nach dem anderen.
Haben einen kleinen Stilbruch. Das Schlimmste, das ich je getan habe, war?
Mir einzureden, ich kann alles und dass ich da über drüber CEO bin und ich alles hinbekommen muss und ja, das ist mit Abstand das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht habe.
Und zuletzt, das Wichtigste in meinem Leben ist?
Dass ich, wenn ich außer Haus gehe, meine Familie so fest umarme, weil ich nicht weiß, ob es der letzte Tag meines Lebens vielleicht ist.
Danke für diesen Einblick.
Gerne.
Dann kommen wir gleich zu deinem persönlichen Werdegang. Wir haben schon einiges über dich erfahren, einige Stationen deiner Lebensgeschichte haben wir schon erwähnt. Aber bitte noch einmal aus deinem eigenen Mund, erzähl uns, wie du dich heute beschreibst und was dich eigentlich so antreibt.
Also was mich wirklich antreibt, ist, dass ich mein Leben lang, seit ich denken kann, habe ich immer eine einzige Frage in meinem Leben gehabt. Eine einzige, und das war immer, warum tun Menschen das, was sie tun? Und wenn dich das dein Leben lang interessiert, musst du dich zwangsläufig mit der Arbeitswelt auseinandersetzen, mit Systemen auseinandersetzen. Du musst die Geschichte der Menschheit lernen, du musst Verhaltensforschung lernen, du musst mit Gehirnforschung arbeiten, du musst mit, seit 5 Jahren arbeite ich mit Menschen aus der Quantenphysik. Um diese Welt zu verstehen und Systeme zu verstehen, musst du auch Firmen verstehen, um diese ganze Gesellschaft irgendwie wahrnehmen zu können. Und heute bin ich wirklich jemand, der ich glaube, ich ziemlich fit bin in der Arbeitswelt und in der Bildungswelt, weil die beiden hängen ganz stark zusammen. Die Hälfte meiner Zeit verbringe ich mit Führungskräften, die ich wirklich auf die Zukunftsvorbereitung entwickle. Die andere Hälfte arbeite ich halt mit Kindern, weil denen keiner das Wissen über die Arbeitswelt weitergibt und haltet und schreibt dazu Bücher, haltet dazu Vorträge. Und mein größtes Glück in meinem Leben, aber im Nachhinein, was mein größtes Glück ist, ich habe halt nie in Systeme hineingepasst. Ja, also um das jetzt nur kurz anzusprechen, ich bin eigentlich in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen, das heißt, du bist schon mal nicht der Inländer. Dann habe ich gestottert, das heißt, alle um mich herum konnten reden, als ich ein Kind war, ich nicht, da hast du aber Zeit zum Beobachten. Ich war mal in einer Schule, wo ich einer von ganz wenigen Ausländern war und dort erfahren habe als Kind, eigentlich war meine Familie unfassbar arm, nur das wusste ich nicht. Das habe ich in der Schule erst gecheckt, alle hatten Markenklamotten, ich nicht. Das heißt, ich habe mein Leben lang irgendwie nie dazu gepasst und es hat mich aber unfassbar gut dafür trainiert, heute all die Menschen zu verstehen, die in der klassischen Gesellschaft ihren Platz nicht haben. Deshalb setze ich mich viel ein für das Thema Frauenrechte, für Kinder, für Menschen mit Behinderungen, weil ich einfach glaube, dass eine starke Gesellschaft und Wirtschaft nur funktioniert, wenn wir die Besten fördern und entwickeln, aber die Frage, ob wir funktionieren, daran festmachen, ob wir auch auf die Schwächsten schauen. Weil das eine und das andere schließt sich nicht aus. Das mache ich und mein Leben war, ich war Schulabbrecher, habe dann, glaube ich, über 40 oder wirklich 50 Jobs gehabt, ich habe Boden geputzt, ich habe bei Handelsunternehmen am Sonntag gearbeitet, am Franz-Josef-Bahnhof und habe dort Flaschen eingeschlichtet.
Hoffentlich mit guten Zuschlägen.
Das war sie gar nicht mehr, ja. Habe auf Baustellen gehackelt und alles und dann habe ich aber meine Liebe entdeckt für Softwareinformatik. Also für Softwareinformatik und habe dann, weil es wirklich eine Leidenschaft war, relativ schnell eine Ausbildung gemacht, mit der Auszeichnung damals eine HTL gemacht, dann in Rekordzeit berufsbegleitend studiert. Da war ich wirklich schnell. Da war ich ein Jahr schneller als die Mindeststudienzeit, obwohl ich quasi einen Vollzeitjob hatte. Und da habe ich dann gecheckt, hey, warte mal, wenn dich was interessiert, dann gelten plötzlich ganz andere Spielregeln in deinem Leben. Und das wurde dann meine Mission, das anderen auch beizubringen. Danach war ich bei Siemens, danach bei Sun Microsystems, ziemlich erfolgreich. Dann habe ich eine Sinnkrise gehabt mit 27, wie ich glaube ich so jeder, und bin dann Lehrer geworden, um quasi der Lehrer zu sein, der mir als Kind gefehlt hat. Und daraus habe ich dann gesehen, dass die Kinder keine Ahnung haben, was sie aus ihrem Leben machen sollen, und habe dann das Startup Watchdog gegründet. Das war 2011, 2012, da hat jeder dir gesagt, boah, du bist erfolgreich, bist du deppert, Startup, geil. Und du hattest keine Ahnung, was du tust, null. Und denkst du, alle sagen, wir sind erfolgreich, na, dann sind wir ja wohl erfolgreich. Und ich habe damals gesagt, nach 3 Jahren will ich ersetzbar sein, weil ich das mal in einem Buch gelesen habe, dass man das Founder verstehen muss, wann man weiterzieht. Und nach circa 3, 4 Jahren hat dann einer meiner Co-Founder den Chefposten übernommen und ich habe begonnen, weitere Firmen zu gründen, andere Dinge zu tun, mein Beratungsunternehmen in die Welt zu bringen. Und jetzt gehe ich dorthin, wo Menschen mich brauchen. Also ganz blöd gesagt, die Hälfte meiner Zeit in der Businesswelt, die andere Hälfte bei Kindern, Jugendlichen, NGOs.
Fein, das ist
ein da werden es auch einige schneiden Weg. Müssen, gell?
das nehmen wir noch mit, weil das war wichtig. Und wir haben aber noch viele Fragen. Und,
ich kann urschnell reden, ich rede immer schneller. Genau.
Aber es bringt uns eigentlich genau zum nächsten Punkt. Du hast ja auch angesprochen, Leistungsträger fördern und die Schwächsten aber nicht am Weg vergessen. Das macht ja inklusive Gesellschaft und letztendlich die Qualität einer Gesellschaft aus, auch einer ökosozialen Marktwirtschaft. Der Handel ist ja der größte Arbeitgeber des Landes und das führt mich natürlich zur Frage, hast du auch durch vielleicht den Vortrag bei uns, beim Tech Day im Handelsverband oder generell durch deine Tätigkeit mit Führungskräften schon einen Bezug oder auch als Konsument einen emotionalen Bezug zum Handel aufbauen können?
Ich erzähle jetzt etwas, was ich noch nie gepostet habe. Das weiß kein Mensch, weil ich erstens keine Zeit dafür gehabt habe.
An alle Hörerinnen und Hörer, Breaking
nein,
News.
Es ist nichts Schlimmes oder so, aber das habe ich auch nie erzählt, weil die Leute sehen nur die Vorträge. Ich bin während Corona damals vom Vorstand geholt worden von der Spargruppe vom Herrn Kaser und der hat mich gebeten, ob ich zwischen der ersten und zweiten Corona-Welle alle Filialleiter von Spar in Österreich trainieren kann und zwar alle Bundesländer durch, im Bereich Generationenmanagement, Selbstführung, Selbstresilienz, weil der Handel hat komplett zugesperrt, also nein, alles hat zugesperrt, Handel war offen. Die Filialleiter...
Lebensmittelhandel.
Ja, entschuldige, Filmmeister, Lebensmittelhandel. Und die mussten teilweise den Leuten die Ängste nehmen, mussten sich um die ganzen Kunden kümmern. Also das war eine Stressgeschichte. Und da habe ich zum Beispiel alle 70 Leute dort trainiert. Ein Jahr später kam der Rewe-Konzern und hat mich gebeten, dass ich nach der Integration von Merkur und Bilder mit den ersten 150 der Führungsriege 7 Tage lang arbeite, auch zum Thema Emotional Leadership. Und wenn du dich so tief mit der Materie auseinandersetzen musst, mit denen wirklich denen zuhörst, stundenlang, tagelang dich mit denen auseinandersetzt, bekommst du natürlich einen unfassbaren Zugang. Und auf meiner Kundenliste sind auch Unternehmen, ich weiß nicht, ob man das sagen darf.
Man kann es auch alles sagen.
Also Firmen wie Red Bull und aber dann auch Coca-Cola, wo ich auch mit denen dort arbeite. Ich gebe natürlich keine Firmengeheimnisse weiter, aber ich habe unfassbar viele Unternehmen, die ich im Hintergrund begleiten darf. Ja, und das ist wunderschön. Ich mache es niemals zur selben Zeit. Also wenn ich im selben Markt sind, mache ich es im selben Jahr nicht beides. So. Und was ich dort mitbekommen habe, ist, ich kannte den Handel natürlich als Kunde. Ja, du gehst da rein und irgendwann denkst du, Wahnsinn, wenn es die nicht gäbe. Ich meine jetzt den gesamten Handel, egal in welchem Bereich. Das macht halt schon verdammt viel aus. Und was ich mir halt auch immer gedacht habe, ist, dort kommt halt die ganze Gesellschaft zusammen. Also du hast ja, wenn du ein Unternehmen bist, das Lehrlinge einstellt und hast du ja de facto alle Generationen abgedeckt. Und das Thema ist, auch deine Kunden sind meistens ein Abbild der gesamten Gesellschaft. Das heißt, ob du willst oder nicht, du musst dich mit der Welt draußen auseinandersetzen. Und ich bin halt immer jemand, ich suche die größten Hebel für Veränderung. Und aus meiner Sicht ist der größte Hebel für Veränderung immer die Businesswelt. Mhm. Weil die Politik meint es oft gut, aber die wartet immer ab, wie der Markt sich entwickelt, wie die Mensch sich entwickelt. Ist etwas mehrheitsfähig oder nicht? Die Businesswelt kann Dinge entscheiden und sie machen. Das sehen wir gerade beim Thema Inclusion, Diversity, wie die voranpreschen, weil sie wissen, nur so kriegst du gute Leute. War der Handel auch einer der Ersten, der das irgendwie gecheckt hat. Und daher ist der Handel für mich unfassbar wichtig. Ich würde mir nur wünschen, dass die Protagonisten der Handelswelt selber diese Wertschätzung für sich selbst sehen. Und sehen, dass sie viel mehr sind als eine Plattform, die Produkte delivert, sondern das ist ein Feld, wo einfach der Konsument oder der Mensch zu Hause sagt, auf das kann ich mich verlassen.
Da ist natürlich vieles dabei, was wir sehr wertschätzen und auch mitnehmen als Anregung in unsere Branche rein. Wir haben ja 709.000 Beschäftigte, sind der größte Arbeitgeber des Landes.
709.000?
Ja, genau. Jeder Familie, die fünfköpfig ist, ist im Schnitt eine Person im heimischen Handel tätig. Da appellieren wir auch natürlich daran, dass man auch regional kauft, weil man sonst mittelfristig, wenn man nur aus Fernost bestellt, natürlich den Job gefährdet und gleichermaßen dann auch ein Sozialsystem, weil ja die Abgaben auch von dieser Seite kommen. Und zum Glück haben wir laut einer Studie der Johannes Kepler Universität eine Situation, dass fast 80% der Einzelhandelsangestellten ihren Job attraktiv finden und ihren Arbeitgeber und eben 70% sogar in dem engsten Freundeskreis weiterempfehlen würden. Aber oftmals ist in der politischen Kommunikation dann ein anderes Image, das dargestellt wird. Auch das Thema Teilzeit ist uns ja sehr wichtig. Wir bieten viele Vollzeitstellen an, aber in der heutigen Zeit ist es vielen halt aufgrund der Pflege, aufgrund der Betreuungspflichten gar nicht möglich, auf Vollzeit zu gehen. Aber wir wünschen uns natürlich, dass es auch Anreize gibt, den Weg und die Betreuungsplätze fortzusetzen. Aus deinen ganzen Erfahrungen mit diesen Unternehmen heraus, was würdest du sagen, macht eigentlich einen guten Arbeitgeber aus und was müssen wir im Handel noch stärker hervorstreichen im Sinne des Employer Brandings? Wir haben gerade heute noch immer 16.200 Stellen offen, obwohl es der Branche ja nicht so gut derzeit geht aufgrund der Krisen.
Du hast vorher etwas Wichtiges gesagt, du hast gesagt, dass glaube ich 70-80% auch im Freundeskreis das Unternehmen empfehlen würden. Das ist der stärkste Hebel für Employer Branding. Gutes Employer Branding funktioniert immer nach gutem Internal Branding. Und Internal Branding heißt, du nutzt die interne Kraft einer Organisation, um damit nach außen zu strahlen. Also ich sage jeder Organisation und ich habe vor, dass wir 2012 What You Do gestartet haben, haben wir dieses Employer Branding Thema auch irgendwie mit erfunden. Und wir haben damals schon gesagt, um Himmels Willen, lasst die Menschen so reden, wie sie sind. Weil es bringt nichts, wenn die auf einer Website schön reden, aber dann im Freundeskreis oder im Wirtshaus sagen, das ist der größte Blödsinn, mein Arbeitgeber. Das heißt, ich würde viel mehr die innere Kraft der Mitarbeiterinnen als Botschafterinnen und Botschafter wirklich empowern, also wirklich manage, wirklich mir einen konkreten Plan überlegen. Wie können wir das raustragen? Wie können wir die incentivieren? Und so weiter. Das ist einer der wichtigsten Dinge, die ich mir vorstelle oder wo ich weiß, dass es funktioniert. Und was es auch immer mehr verstehen ist, wenn du Lehrlinge ansprechen willst, dann gib deinen Lehrlingen das Handy in die Hand und lass sie eine Kampagne planen. Ich habe Unternehmen erlebt in der Handelsbranche, die verkaufen Hundefutter in Deutschland, einer der größten, und die haben gemerkt, die brauchen Azubis. Aber die waren jetzt nicht in den großen Metropolen, sondern am Land. Und was die gemacht haben, ist, die haben ihre bestehenden 40 Azubis gefragt, wie würdet ihr eine Kampagne planen? und haben die ein fertiges Konzept machen lassen und dann hat es halt eine Agentur noch umgesetzt. Riesenerfolg in der Region. Das heißt, nutzt die Kraft und das Wissen der Leute, die da sind. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben in den letzten Jahren immer wieder gerade in den USA Unternehmen erlebt, die versucht haben, Menschen, die im Kundenkontakt am Point of Sale sind, zu ersetzen durch automatisierte Systeme, diese Selbstbedienungskassen. Wir haben gesehen, dass alle zurückgerudert sind und gecheckt haben, du brauchst beides. Und ganz ehrlich, wenn ich in Salzburg in den Supermarkt dort gehe, wo es auch die Selbstbedienungskassen geht, aus irgendeinem Grund, ich stelle mich dort nicht an. Ich weiß nicht, warum. Ja?
Ich auch nicht.
Ich tue es nicht.
Entweder aus Sympathie zum Menschen oder weil man den Prozess nicht selber auf sich übertragen möchte.
Und ich glaube, dass die in ihrem Job sich viel mehr auf die Beziehungsqualität von Menschen konzentrieren müssen. Und das merke ich halt in letzter Zeit, weil ich das in Deutschland sehe, in den Handelsunternehmen. Irgendwie war es in der Vergangenheit nicht so wichtig, user-centric zu denken. Also was ist die Lebensrealität von Menschen wirklich? Was haben die gerade wirklich für Themen? Und wenn sie zu uns ins Geschäft kommen, was wollen die neben dem Produkt noch? Wollen sie Sicherheit? Wollen sie gehört werden? Wollen sie einen Ort, wo sie mal ankommen können? Das sind so diese kleinen Nuancen, die den Unterschied ausmachen. Und diese Themen sind, wo ich glaube, dass die jetzt in den nächsten 5 Jahren hochrelevant werden.
Danke auch für diese Hinweise. Du hast ja auch die Lehrlinge, die Azubis für Kampanisierungen angesprochen, dass dort oft der frische Wind reinkommt und bei Führungsriegen man gut daran tut, eben nicht nur hierarchisch, sondern eben auch inklusiv zu denken, wenn man eben neue Wege einschlagen möchte. Wir als Handelsverband, als überparteiliche Interessenvertretung, sind ganz besonders stolz darauf, dass wir schon vor Jahren als Erste diese E-Commerce-Lehre gefordert haben, weil wir gesagt haben, jeder, der den Frank Hensel kennt, der als Lehrling bei der Rewe begonnen hat und dann zum Vorstandsvorsitzenden geschafft hat, das als kaufmännischer Lehrling beginnend, das braucht es auch im Digitalzeitalter und daher diese Lehre. Und genau da zahlt auch der Hinweis von dir ein, dass man eben nicht nur sie kurz einbezieht, sondern auch wirklich ihnen das Rüstzeug an die Hand gibt und so auch nicht verliert aus dem Betrieb und gleichzeitig die Ausbildung auch ermöglicht.
Also dann eine große Gratulation. Also das Thema E-Commerce auf einer Ausbildungsebene zu heben, ist verdammt wichtig. Also wenn ich mir die ganzen E-Commerce-Unternehmen aktuell in Deutschland anschaue, auch in Österreich, auch auf Europaebene, das ist ein Jobmarkt, wo wir gerade ganz am Anfang stehen. Und es nur ganz wenige gute Player gibt, die sich eigentlich die Jobs aussuchen können, ganz ehrlich. Also und da Leute zu entwickeln, das glaube ich, kann auch den Standort Österreich extrem stärken.
Und die beliebtesten klassischen Lehrberufe waren immer bei den Burschen Mechaniker und bei den Mädchen Einzelhandelskauffrau oder Bürokauffrau. Klassiker, und durch die E-Commerce-Lehre ist das jetzt die beliebteste Wahnsinn. Der neuen Lehrberufe geworden für alle. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein anderer Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich der Rolle des Menschen weiterhin im sich veränderten Wandel der Zeit durch die Digitalisierung. Wir sagen auch immer, der Handel ist letztendlich der Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Und wenn er dort ein Stück an den Onlinehandel abwandert, ist es auch diese Digitalisierung, die halt in den Wesensveränderungen und Abläufen der Menschen Einzug hält. Du bist ja auch als Philosoph der Arbeitswelt bekannt. Und deswegen, um philosophisch zu werden, ist die Frage eben die, du hast die SB-Kassen angesprochen, wie und welche Rolle spielt der Mensch überhaupt noch im Handel und wie wird da aus deiner Sicht der Weg für den Handel weitergehen? Wir persönlich finden immer, dass es den Menschen braucht, weil gerade wenn man ins Alter kommt oder in Regionen ist, ist uns wichtig, dass die Ortskerne erhalten bleiben und damit auch man eine Nahversorgung im Alter hat, wenn man dann nicht mehr so schnell unterwegs sein kann wie in jungen Jahren. Wie siehst du da diese Entwicklungen?
Als meine Mama noch gelebt hat, hat sie bei der Wipplinger Straße in der Nähe gewohnt. Und da gab es einen Bäcker, ja, also einen großen Industriebäcker jetzt nicht, ja, schon eine Traditionsmarke, aber ein Bäcker, wo du halt sagst, ja, da weiß man, eine Riesenfiliale, das ist ein Netz. Und da gab es dann eine Frau, die meine Mutter immer, wenn sie in der Früh dort irgendwas geholt hat zum Essen, immer begrüßt hat, gefragt hat, wie es ihren Söhnen geht. Und wenn meine Mama sich hingesetzt hat und da irgendwie so ein Brioche oder so gegessen hat und sie hatte gerade nichts zu tun, haben die halt über den Tresen miteinander gequatscht und geredet. Und meine Mutter, glaube ich, über Jahre hinweg hat sie gesagt, ah, das ist diese nette Frau. Sie hat nie ihren Namen gewusst, umgekehrt auch nicht, aber da war so eine Beziehung da. Das war so der startende Tag. Und ich glaube, dass Unternehmen, wenn sie eine Fläche haben, wo es Produkte gibt, die gekauft werden, müssen langsam verstehen, im besten Fall verhältst du dich wie eine Art Flagship-Store. Die großen Brands haben es vorgemacht. Ich kann natürlich auch mein Apple, iPhone, Zeug online bestellen. Aber ganz ehrlich, es gibt Menschen, wenn die eine Stadt besuchen, dann schauen sie halt in den Apple Store rein. Dasselbe Produkt gibt es online auch und du kannst es genauso schnell dir liefern lassen, aber du gehst hin, weil du da dein eigenes Gefühl hast. Du erlebst die Marken und ich glaube, das haben wir auch im Lebensmittelhandel gesehen, dass einige Marken in den letzten Jahren begonnen haben, die Filialen neu zu denken. Allein von der Ausstattung, da gehst du rein und denkst dir, wow, die haben da richtig investiert. Und das müssen Unternehmen verstehen, es sind das Thema des Erlebnisses, dass ich mich dort begreife und spüre, wird in einer Welt, wo wir in den kommenden Jahren auf eine Einsamkeitswelle zusteuern, wo Menschen das Gefühl haben, sie sind abhängig von ihren Digital Devices und sie kommen da auch nicht mehr raus aus dieser Sucht teilweise. Braucht es Orte, wo du hinkommst und dich schaut einer an und das jetzt nicht so das Gefühl, oh Gott, der hat Angst vor mir, weil ich der Kunde bin, oder der denkt sich, jetzt muss ich den Typen schon wieder beraten, sondern der sagt, na, schön, dass Sie da sind. Und das kann auch auf einer großen Fläche funktionieren. Es geht nur darum, wie schule ich auch die Leute. Wenn ein Kunde kommt, bleibe ich kurz stehen, schaue mal den an, denke mal, ist das vielleicht eine Person, die eher gebrechlich ist, vielleicht braucht die Hilfe bei irgendwas. Ja. Vielleicht ist eine Dame oder ein Mann, der gerade mit den zwei Kindern kommt, beide schreien und er geht nur hin und sagt, Entschuldigung, brauchen Sie Hilfe? Soll ich Ihnen irgendwas holen? Das sind so diese kleinen Nuancen, wo man die Leute trainieren muss. Und ich glaube, das wird unfassbar wichtig werden, weil wenn du es schaffst, als Handelsunternehmen, dass die Menschen sagen, boah, bevor ich das allein draußen sitze, gehe ich einfach mal ins Geschäft. Weil das haben während Corona viele Leute gemacht. Ja. Die haben die extra geschminkt, damit sie in den Supermarkt gehen. Ja. Wenn wir das aber auch so im Alltag hinkriegen, dann glaube ich, ist das ein guter Boden für die Zukunft. Und ich habe in den letzten Jahren so viele verschiedenste Unternehmen gesehen, von dem kleinen Kreisler um die Ecke bis zu großen Handelsunternehmen, die dieses Spiel spielen. Also du brauchst nicht das Budget eines Apple, damit du für ein Gefühl sorgst, wo die Menschen merken, die versuchen dort zumindest eine Stimmung zu erzeugen. Und ich glaube, das Thema Stimmung, das Thema Emotion ist der größte Hebel, weil die Menschen merken sich auch keine Zahlen, Daten, Fakten oder Features. Ja. Die wollen nur das Gefühl haben, wie bin ich behandelt worden und fertig. Ja.
Deswegen heißt es ja auch immer, Konsum ist Psychologie und wo es menschelt, kommt auch ein Mehrwert zustande. Wie siehst du das mit den Rahmenbedingungen ein Stück weit? Weil wir als Verband setzen uns natürlich für das Thema Fair Play stark ein, dass nicht internationale Online-Händler frei wie Vögel agieren können, sie haben nicht die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen halten müssen, während wir mit einer Ritterrüstung Hürdenläufe absolvieren müssen, um weiterhin unsere Rolle als Versorger und entsprechender Lieferant hin zum Konsumenten gerecht zu werden. Aber das ist das eine. Und dann haben wir natürlich noch die andere Situation bei den Rahmenbedingungen, dass wir nicht nur Öffnungszeiten haben, sondern wir haben eben auch Offenhaltepflichten, zum Beispiel in Shoppingcentern, wo es die wenigsten wissen, dass man dann eben Strafzahlungen bekommt, wenn man nicht rechtzeitig aufsperrt. Und daher ist es ein bisschen ein Schnittpunkt zwischen dieser Flexibilitätswelle, die jungen Menschen fordern wollen und auch in der Arbeitswelt brauchen. Und auf der anderen Seite haben wir diese Vorgaben und das ist für uns eine große Herausforderung, das irgendwie unter den Hut zu bringen. Wie stufst du das ein?
Das Lustige ist, als der klassische stationäre Handel immer begonnen hat zu sagen, hey, die ganzen Online-Riesen zum Beispiel, ja, da gibt es kein Fairplay, da gibt es nicht dieselben Spielregeln, haben die alle gesagt, das ist der Markt. So, jetzt habe ich vor ein paar Wochen ein Interview gehört mit Tarek Müller, dem Chef von About You, einem großen Mode-Online-Händler in Deutschland. Und der hat im Interview gesagt, ja, die ganzen chinesischen Onliner, die kommen, so Temu oder wie die alle heißen, die, muss man ganz ehrlich sagen, ich hoffe, man ist nicht strafbar, aber die verkaufen Schrott. Ja? Und da werden Sachen geliefert, die halten keinem EU-Qualitätsstandard stand. Also da werden Sachen geliefert, die sind teilweise giftig, wenn man die untersucht. Und er hat gesagt, ja, das ist ja total unfair, wie die machen können, was sie wollen, da braucht man Regulierung. Da hat man gedacht, aha, jetzt bist du selber in dem Game, merkst plötzlich, wie es ist, wenn einer kommt, der vielleicht mehr Finanzmacht hat als du, über dich drüber fährt und noch weniger auf Werte oder Gesetze schaut als du, weil er sich denkt, Internet, bis die Politik mal reguliert hat, bin ich schon 10 Jahre im Geschäft und habe den Markt dominiert. Das heißt, es gibt diese Denke, der Markt regelt alles. Ich glaube, das gilt nur zu teilen. Also wir müssen, ich sage mal so, wenn du ein Fußballfeld hast, sagst du auch, ja, die Spieler entscheiden das Spiel. Aber da hat einer vorher gesagt, wo die Außenlinie ist, da hat einer gesagt, es sind 90 Minuten, da gibt es einen Schiedsrichter, da gibt es eine Abseitsregel, da gibt es diverse Fairplay-Regeln, wo du von den Fans abgestraft wirst. Und das gilt es aus meiner Sicht knallhart durchzuziehen. Weil nur weil einer schneller ist, weil einer vielleicht mehr kaltschnäuziger ist, mit anderen Mitteln irgendwo hingeht, kannst du nicht beginnen, das einfach zuzulassen. Also wenn in Österreich alle brav Steuern zahlen und ein anderer da irgendwie Steuertricks hat, aus meiner Sicht müsste das auf,
auf Platz 1 der Agenda sein, weil die Steuern, die uns dort entgehen, kannst du in der Gesellschaft verwenden für das Bildungssystem, du kannst das verwenden für tausende Dinge, die wir haben. Du kannst dafür eigentlich sorgen, dass wir in Österreich in allen Bundesländern für die Kinder eine gescheite Betreuung haben und so weiter. Und das sehe ich schon als relevant. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, wenn neue Player kommen und sie nerven dich, inspirieren sie dich natürlich auch dazu, dass du neue Dinge probieren musst. Also ich wette, dass unfassbar viele auch im Handel begonnen haben, erst online zu gehen, als sie gemerkt haben, dass die ganzen großen Onliner da sind. Also ich glaube, das ist eine Regelung auf jeden Fall braucht, die wirklich für Fair Play sorgt, weil sonst haben wir eine Welt, wo wir der Gesellschaft auch noch zeigen, es bringt nichts, etwas nach Regeln zu machen, wenn eh einer neben dir bei Rot ständig über die Straße gehen kann und alle sagen, dafür gibt es keine Regelung.
Absolut, danke vielmals auch für diese Einstufung. Wir als Verband haben uns ja lange dafür eingesetzt, dass es beispielsweise auch Fair Play bei Amazon gibt, wo Marktplatzhändler oft ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung gesperrt worden sind, weil es vielleicht auch einen Nationalfeiertag einen Tag später zugestellt haben, die Gelder eingefroren worden sind. Das ist so, wie man Geschäft zubetoniert, ohne Angabe von Gründen. Da hat sich dann vieles verbessert. Geblieben ist das Problem, dass durch den Weltpostvertrag quasi diese Müllstraße von Fernost bis nach Europa kommt und das steuerfrei unter einer 22-Euro-Grenze, weil die Zoll- und steuerfrei war. Dadurch war jedes Handy auf einmal deklariert als 19 Dollar, aber obwohl es 100 Euro wert war. Und all das war katastrophal. Wir haben es als Verband erstmals aufgezeigt. Es hat Jahre gedauert, bis es gelöst wurde. Und bis zum heutigen Tage haben wir wieder herausgefunden, dass die ganzen Fernostpakete nach Europa über Ungarn zufälligerweise ins Land, noch in die EU kommen und dort offenbar, sagen wir mal so, lässiger verzollt wird und damit dann nach Österreich braucht
wird. Das ist ja wie ein Krimi. Ihr müsst jetzt irgendein Schwarzbuch eine Handelsroute schreiben oder so. Definitiv. Ich meine es ganz ernst jetzt. Also das ist ja Wahnsinn eigentlich.
Und bei den Rücksendungen steht dann, wenn es schon retour sendet, dann bitte unter 9,99 Euro frankieren.
Na,
offenbar da auch
wieder sogar schon die Anleitung
zum Gesetzesbruch. Zum Missbrauch,
ja. Naja, ja. Funktioniert. Oder?
Und daher hoffen wir, dass natürlich vom Finanzministerium, wo der Zoll auch liegt, beginnend das auch ein EU-weites Thema wird, weil sonst können wir unseren Wohlstand und diesen Sozialstaat nicht erhalten, wenn wir schleichend hier diesen Missbrauch zulassen.
Also
und
ich
über die Klimathematik spreche ich gar nicht, weil du hast Schrott gesagt, ich sage auch Schrott-Commerce kommt.
Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist Schrott, was da durch die Welt durchgeschickt wird. Es ist eine Katastrophe. Also wenn ich habe mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, auch wegen Kunden, mit denen ich arbeite. Und was da gerade passiert, also natürlich kann man auf der Straße jetzt einem sagen, boah, jetzt hast du einen Verbrenner und hast dieses und jenes. Ja, okay, ja, aber es gibt Dinge, wo du sagst, was ist der Dominostein, den du umschmeißen musst, damit du mal in einem großen Bereich Dinge eindämmen kannst. Ja? Und was ich aktuell in vielen asiatischen Ländern sehe, ist, die haben sowas von kein Interesse. China ist interessant, China macht unfassbar viel Innovation im Thema Klimaschutz. Auf der anderen Seite haben sie diese Geschäftspraktiken. Ja. Wo du dir denkst, unterm Strich kommt wahrscheinlich eher auch ein Minus raus. Ja.
Genau, das sind die Themen und daher haben wir uns ja auch dafür eingesetzt, dass nicht nur für die Entsorgung die heimischen Händler zahlen und die Fernosthändler, die reinliefern, eigentlich überhaupt nicht davon betroffen sind. Wie man gesagt, die einen machen das Geschäft und die anderen zahlen dafür. Und das sind ja auch Themen, wo man sagt, warum sollen wir dann ein Lieferkettengesetz, das ein Bürokratiemonster ist, alles ausfüllen brav, wenn dann unter der Türschwelle von der ganzen Welt rein das so reinkommt, obwohl wir uns voll natürlich gegen alles committen, was Kinderarbeit betrifft. Aber wenn man das Thema Klima angehen will, ist natürlich das ein Riesenthema. Aber da kommt der Interessenvertreter raus. Wir gehen jetzt weiter in dem Bereich, wo du Profi bist und der Handel auch sehr stark ist. Nämlich wir haben 72% aller Beschäftigten, die Frauen sind. Du setzt dich sehr, sehr stark für Frauenförderung ein und daher hast du auch schon einmal bei unserem Auftritt das T-Shirt getragen, Future is Female, das ist ein starkes Statement. Warum ist der Frauenförderung so ein großes Anliegen und was können wir noch beitragen, dass wir noch mehr Frauen im Handel in so allen Arbeitszeiten und Möglichkeiten für uns gewinnen können?
Ich war 21 Jahre alt, habe ein Buch in die Hände bekommen von Peter Drucker, dem Management-Vordenker aus Wien, der in den USA unfassbar viele Unternehmen transformiert hat. Und er wurde mit seinem Buch Die Kunst des Managements das ist mein größtes Vorbild geworden. Ich war damals auch irgendwann mal Manager. Der hat wirklich mein Leben verändert. Und da waren einige Texte von ihm, wo er ganz stark darauf hingewiesen hat, dass wir auf Leadership immer darauf achten müssen, die Frauen nicht zu vergessen. Weil wir eine Balance in der Welt benötigen, die
unter anderem den Männern hilft, Rollen neu zu definieren. Und ich habe, als ich Vater geworden bin, war ich damals bei einer Riesenveranstaltung von der Handelskammer in Deutschland, bei der IHK, und da kam der Vorstand zu mir nach und sagt, Herr Malocci, Sie werden ja bald Vater. Sage ich, ja, sagt er, wenn das Kind da ist, schauen Sie bitte da zu sein. Weil ich war nicht da, als meine Kinder geboren worden sind. Ich habe Karriere machen müssen. Dann sagt er, wissen Sie, hätte ich damals gesagt, ich will keine Karriere machen bei mir im Dorf und ich möchte Kinderwagen schieben, hätte jeder zu mir gesagt, du bist kein echter Mann. Was hätte ich denn tun sollen? Und dann habe ich begonnen, das zu beobachten und gemerkt, ja, okay, man kann Männern viel vorwerfen, auch dem alten weißen Mann viel vorwerfen, aber natürlich wäre ich damals geboren worden, in derselben Zeit wäre ich wahrscheinlich heute auch so einer geworden. Ja, der schaut, dass er sein fettes Eckbüro hat und Karriere und dieses und jenes und die Frau kümmert sich halt dann zu Hause allein um die Kinder und zwar nur. Das heißt, das Frauenthema hat zwei Komponenten. Das eine ist die Arbeitswelt, das andere ist die Gesellschaft. Auf gesellschaftlicher Ebene sagt sie, ist es wirklich der eine Dominostein, den man umschmeißen muss, damit wir im Bereich so Kriege, Konflikte, auch Klima witzigerweise, ja, dafür sorgen, dass wirklich diese Gleichberechtigung, die alle wollen, diese Chancengleichheit, die immer so genannt wird, wirklich eintritt. Ja, da muss man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen, aber das ist wirklich so. Und auch wirklich die Männer entlassen werden aus diesen alten Rollenbildern, weil Männer aktuell die größte Rate an Menschen, die sich umbringen, Suiziden, das Ganze bei Erwachsenen sind halt Männer. Ja. Viele Depressionen bei Männern, gerade in Führungspositionen und. Das kann man dann so auch entschärfen. Und das schafft Raum für die Frauen, dass sie in ihre Entwicklung kommen. Und das Zweite ist in der Arbeitswelt, wir wissen aus Studien, dass wenn es um diverse Leadership Skills geht mit einer Komponente, wo man früher gesagt hat, das sind die Soft Skills, Frauen einfach auf Basis von Studien einfach besser abschneiden. Dafür gibt es auch Männer, die bei Dingen einfach besser abschneiden. Das ist so, wie man auch aus Studien weiß, dass Männer ein besseres räumliches Forschungsvermögen haben. Ja, das sind Studien, das sind Zahlen, Daten, Fakten, das ist kein Bauchgefühl oder sowas in die Richtung. Ja. Natürlich gibt es Frauen, die manchmal viel besser sind. Ja. Aber ich rede jetzt über Zahlen, Daten und Faktenlage. Und in der Arbeitswelt benötigt quasi beide Welten. Du brauchst manchmal diese Komponente mehr, manchmal die andere. Und im besten Fall, dass du alle an einem Tisch sitzt. Und wir haben das Problem in Europa, die Innovationen, die Großen, die Welt bewegen, haben wir das Gefühl, die passieren nicht bei uns. Das Thema Daten, KI, Big Data, Social Networks, Suche, Internetnutzung, Umgang mit Daten, was heißt ich, was alles, das findet nicht bei uns statt.
Was kann man da tun als Europa, wenn man so fragmentiert ist im Vergleich zu anderen Mächten, die sie besser koordinieren können oder andere Regeln haben, sodass wir da wieder Rolle spielen und nicht ein wirtschaftspolitisches Museum werden?
Also was wir aktuell wirklich tun können, und das erlebe ich halt hier wirklich in vielen Unternehmen, ist, dass wir den Ansatz, wie wir Business denken, auf die Gesellschaft ausweiten. Also ich habe dieses Female Leadership Thema reingenommen. Ich sehe aktuell Unternehmen in Deutschland, das wäre vor 20 Jahren kein Thema gewesen. Heute sagen die, wie wirkt sich unser Tun auf die Gesellschaft aus? Sorgt dafür, dass Europa in Zukunft wahrscheinlich weltweit der einzige Ort werden wird, der eine Lebensqualität hat. Das wird die Wertsteigerung für Europa extrem heben. Ja, also Menschen werden irgendwann sagen, so wie die in Europa leben, wie sie zusammenleben, wie das Sozialgefüge dort ist, wie die Wirtschaft und das Soziale zusammen ist, da möchte ich leben. Und auf diese Stärken müssen wir uns wirklich stark besinnen. Und wo wir wirklich einen großen Hebel haben, ist bei den Themen aktuell im Bereich der Wärmepumpen, wie wir Gebäude fit machen für das Klima, sind wir führend. Wir haben so viele Technologieunternehmen in Europa, die extrem stark sind, die sich gerade hier zu Milliardenkonzernen zusammenschließen durch Konsolidierung. Das sehen die meisten da draußen nicht. Da ist USA, China und so noch nicht so weit. Das ist der Markt, den wir wahrscheinlich, wenn wir es gescheit machen und die Startups auch fördern, extrem dominieren werden.
Danke auch für diese wertvolle Einschätzung. An der Stelle kann ich jetzt schon mal aussprechen an alle Unternehmen da draußen und Führungskräfte, die eben diese Entscheidungen treffen, bucht den Ali Malocci. Ich glaube, das tut jeder Organisation gut.
Dankeschön.
Und solange es noch möglich ist, weil der Ali hat schon sehr, sehr viel gemacht und daher ist am Ende der heutigen Handelszone für mich natürlich noch die Frage an dich offen. Wir haben über viele Berufsbilder, viele Jobs gesprochen. Kann es sein, dass du in 5 Jahren nochmal ganz was anderes machst oder auch wenn du es nicht machst, was würde dich noch am meisten reizen? Du bist ja noch so jung.
Ja, das ist wirklich eine gute
Frage.
Ganz
im Gegensatz zu mir.
Nein, ich habe mal so das Bild gehabt, ich wäre am liebsten so eine Art Schuldirektor. Aber nicht für
vom
die klassische
Lehrer zum
Schule. Nein, wirklich. Also, aber keine klassische Schule. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich früher immer dagegen gewehrt, bei irgendwelchen, weiß nicht, Vorständen, Beiräten drinnen zu sitzen und so ein Unternehmen. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ja, ich glaube, ich bin von meinem Wissen und von, vor allem von der Erfahrung so weit, dass ich dort auch helfen kann. Also ich liebe es, unterwegs zu sein. Ich liebe es, vor Ort den Startups zu helfen, wo ich investiert bin, um das Ganze Hand anzulegen. Aber ich glaube, es macht auch manchmal Sinn, so in eine zweite Reihe zu gehen und zu unterstützen von der Seite aus. Und was werde ich noch machen? Also ich kann eines nur sagen. Wenn meine Kinder mal in der Pubertät sind und sie gehen in die Schule und ich bringe sie hin oder hole sie irgendwann ab, keine Ahnung, weil irgendwas ist, will ich nicht, dass die 10 Kinder sagen, boah, mein Papa ist da, der ist ja uruncool. Ich will, dass die sagen, boah, der ist richtig cool. Also das Ziel habe ich zum Beispiel. Ja, solche Ziele habe ich. Ja. Welchen Job ich dann habe, ich kann es dir nicht sagen.
Wahrscheinlich wirst du ernstes Wörtchen mit der Lehrerschaft sprechen, oder?
Bist du narrisch. Also so meine Frau sagt immer, um Himmels Willen, bitte leg dich mit denen nicht an. Und ich sage immer, ich liebe Lehrerinnen, die beherzt sind, aber wehe, jemand gibt meinem Kind auch nur halbwegs das Gefühl, dass mein Kind nicht mehr wertvoll ist. Dann fresse ich die Person, also dann ziehe ich in den Krieg. Und das sollten alle Kinder für ihre, also das sollten alle Eltern für ihre Kinder tun. Und ich liebe Lernen, die beherzt sind. Und ich glaube, dass wir alle Kinder beschützen müssen, weil Kinder können nicht unterscheiden, bin ich meine Schulnote oder nicht. Das kann ein Kind nicht unterschätzen. Das haben auch so viele Erwachsene da draußen in der Welt, die keinen Selbstwert für sich haben. Ja. Und da versuche ich, glaube ich, ein cooler Papa zu sein, hoffentlich.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir beide sind Väter und ich kann dir nur uneingeschränkt zustimmen. Lieber Ali, schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank für die tollen Einblicke, deine Zeit heute. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch danke für eure Zeit. Und bis bald in der Handelszone. Alles Liebe.
Danke vielmals. Und ich kann nur allen sagen, kommt mal hier vorbei beim Handelsverband. Das ist wirklich nett hier. Das ist sehr echt gerne. Geil bei euch. Danke.
Ciao, ciao, Ali. Und auf bald. Danke.
Danke.
Der Handelsverband-Podcast Handelszone wird euch präsentiert von unserem Partner Griff. Griff bietet datenbasierte Lösungen für Identitäts- und Risikomanagement, Betrugsvermeidung und Nachhaltigkeit. Mit ihrer ESG-Plattform können sich Händlerinnen regelkonform nach ESG-Kriterien bewerten und ihre Lieferkette in ihrer Nachhaltigkeit evaluieren.